Backspin. Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute zwei liebe Gäste bei mir, und zwar Crystal F. und Icarus. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo.
Ja, freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt bei dem ganzen Kram, was ihr gerade macht. Das ist ja Wahnsinn. Ihr seid ja auch gerade so ein bisschen auf Tourpause so zwischendrin, wenn man das so sagen kann.
Ja, kann man sagen. 6 Wochen zwischen den Terminen ist tatsächlich eine Tourpause.
Voll. Genau. Ja, und wir treffen uns heute hier. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ein bisschen über euer gemeinsames Album zu sprechen, was am 17.03., also nächsten Freitag sollte das sein, da rauskommt. Wie lief denn eure Zusammenarbeit so bisher?
Du zuerst,
lief alles friedlich?
Ja, eigentlich lief das so ein bisschen fast nebenher. Also es war so, dass ich neue Probleme fertig hatte im November 21 und dann habe ich so ein bisschen Musik durchgehört und habe dann, glaube ich, so ein bisschen Liquid Drum and Bass für mich entdeckt und bin dann zu Ika gegangen und war so, wir machen jetzt Musik. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Tage und dann haben wir an den 3, 4 Tagen haben wir, glaube ich, auch die ersten 3 Songs für dieses Projekt gemacht und haben aber auch das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so speziell, dass es nicht aufs Album passt, und erst dachten wir, vielleicht machen wir so eine Bonus-EP, aber uns hat dann die Musik viel zu gut gefallen und ich dachte dann auch, das wäre ein bisschen zu schade, um so als Bonus-EP wie Trail Mix 1 zu starten. Und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, nach dem Album können wir das dann irgendwann rausbringen, und es lief so ein bisschen nebenher, weil Ika und ich sehen uns eh eigentlich das ganze Jahr, die ganze Zeit.
Ja, wir sind routiniert, wollte ich auch gerade sagen. Das ist eigentlich so aus der Routine entstanden, weil wir halt eh die ganze Zeit Musik gemacht haben, sind dann nebenbei so ein paar Songs entstanden, wo für uns klar war, okay, die gehören irgendwie zusammen, aber die sind auch nicht das neue Crystal F. Album, sondern was Eigenes. Und dann hat Hauke von sich aus auch vorgeschlagen, ey, lass uns doch mal ein gemeinsames Projekt machen, das auch Icarus featuring Crystal F. ist. Und so ist dann die Idee dafür entstanden und irgendwie die Songs sind so fließend nebenbei aus uns rausgefallen.
Ja, weil ich dachte aber auch, für mich ist das Ding, Ika ist jemand, mit dem arbeite ich jetzt ja ein paar Jahre, und der macht viel, viel mehr als jetzt nur einen Mix oder mal ein Beat. Und ja, ich bin ja sehr supportive und irgendwie, es liegt, das Wohl von Ika liegt mir sehr am Herzen. Und dann dachte ich, was wäre eigentlich besser, als wenn wir ein Projekt zusammen mal rausbringen, damit er auch mal als Künstler das Licht der Welt viel mehr erblickt, was ja letztes Jahr zum Glück auch mehr passiert ist.
Aber und dafür möchte ich hier in aller Öffentlichkeit nochmal dein Licht und dein Herz küssen. Ach, Dankeschön.
Du kleine Maus.
Ihr seid ja cute. Ich habe bis jetzt auch nur Lobeshymnen auf Ika gehört. Das letzte Mal, als Psasa bei mir im Podcast war, wurde da auch schon ganz viel liebe Worte verteilt, auf jeden Fall.
Da werde ich ganz rot.
Ja, für mich ist das ja auch quasi mit dem Kennenlernen von Ika, das war im Februar 2020, hat sich für mich auch quasi die Welt, was Musik machen angeht, einfach total verändert, weil vorher war Musik machen viel, viel stressiger und hat viel, viel länger gedauert und zwar alles irgendwie krampfiger. Und mit dem Kennenlernen von Ika habe ich auch quasi sowas wie einen Karriereneustart gehabt, wenn man das sagen kann, nach, keine Ahnung, 14 Jahren oder so. Und ja, das ist einfach nur beeindruckend. Ich kann nur sagen, die Erfahrung ist, dass jeder, der das erste Mal bei Ika ist, darüber nachdenkt, nach Hannover zu ziehen.
Oh Mann. Wie hast du das dann eigentlich gemacht? Bist du dann so wochenendbeziehungsmäßig die ganze Zeit nach Hannover gependelt, oder?
Ja, tatsächlich. Aber bei uns läuft es, wir treffen uns relativ wenig für viele Projekte. Es ist irgendwie, ich glaube, die letzten 2 Soloalben sind an 4 Sessions entstanden. Ich glaube, es waren dann insgesamt 12 Tage Studiozeit zum Arbeiten. Mhm. Und ja, wir treffen uns einfach sehr häufig, weil wir einfach auch, ja, entweder mache ich solo was oder wir arbeiten an Trailmix oder jetzt, es gibt immer irgendwas, woran wir arbeiten können. Ja.
Ja.
Genau, und dann fahre ich halt
eigentlich
immer
eine
nach
Routine.
Hannover. Genau, ich fahre halt immer für ein paar Tage hin und dann fahre ich wieder nach Hause und ja.
Ich finde es auch ganz spannend, weil Hauke, ich finde, du bist auch so ein krasses Verbindungsglied zwischen so vielen Leuten. Ich habe jetzt in der Recherche irgendwie sind ständig irgendwelche Leute zugekommen in dieser Verbindung mit dir. Ich habe irgendwann gedacht, ich brauche wie bei so Ermittlungsserien, glaube ich, so eine große Tafel, wo in der Mitte dein Bild ist und überall gehen so rote Fäden davon weg. Wie habt ihr euch eigentlich genau dann kennengelernt 2020?
Soll ich erzählen?
Ja, ich habe schon so viel geredet.
Also zuerst habe ich ODMGDIA kennengelernt und ich glaube über John Stockmann ist Hauke dann an mich herangetreten und das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war Trailmix und das war damals eine Bonus-EP für das letzte Raw Fiction Album, erste sage ich schon, aber für Hassmaske und ja, daraus ist dann Stück für Stück immer mehr geworden und irgendwann haben wir gemerkt, wir funktionieren unheimlich gut zusammen und so ist dann irgendwie Stück für Stück so eine Routine draus geworden, wo wir gar nicht so oft drüber nachdenken, oh, jetzt treffen wir uns wieder und müssen an wichtiger Musik arbeiten, sondern das passiert einfach ganz nebenbei. Das war es von meiner Seite und du, Hauke, wie war es für dich?
Ja, für uns war es damals, John und ich haben gerade das Hassmaske-Album gemacht mit Raw Fiction und wir haben halt nebenbei, wenn die anderen irgendwie versucht haben nachzukommen, haben wir dann nebenbei angefangen so Spaß-Songs zu machen und dann dachten wir, ja, das wäre eine gute Idee als Bonusbeilage zu meinem oder zu meiner Variante der Box und so. Ich bin ja immer noch großer Fan davon, einfach viel Musik zu machen, weil ich mag einfach Abwechslung, also ich mag das Konzept Bonus-CD irgendwie immer noch total gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kann neben einer Albumproduktion, kann ich auch Songs mit Leuten machen, die ich irgendwie gut finde oder die ich reinbringen will. Was du auch gesagt hast, ich bin schon so ein kleiner Netzwerk-Knotenpunkt irgendwie in viele Bereiche. Jetzt kommen viele von meinen irgendwie Leuten auch wieder zu Ika jetzt und irgendwie es vermischt sich alles so ein bisschen, was ganz schön ist. Naja, und jedenfalls hatte Till dann damals auch gar keine Kapazität, irgendwie noch ein drittes Album zu mischen. Und dann war John so, ja, lass uns das mal bei Ika machen. Und ich war sehr glücklich darüber, weil die Sachen, die ich von ODMGDIA halt kannte, waren immer so, es hat mich immer so in, keine Ahnung, Selbstzweifel gebracht, weil die Musik immer so krass klang einfach. Und ja, irgendwann wurde ich dann eingeladen und war dann einfach nur glücklich, dass ich Ika kennengelernt habe und war so, boah, das hier ist Musik machen. Wir sitzen hier nur rum, haben nur Spaß. Keiner hat irgendwie Streit oder Ärger oder man läuft nicht gegeneinander. Und Ika zaubert da irgendwas in seinem Cubase hin. Und ja, es war irgendwie, ja, magisch.
Schön.
Ja, schön. Bevor wir noch mehr über euer Album sprechen, dachte ich, sprechen wir vielleicht auch erstmal über die Tour, also zumindest das erste Drittel der Tour, was jetzt so stattgefunden hat. Wie hat es sich denn für euch angefühlt? Ich glaube, Ika, für dich war das ja jetzt schon so die größten Bühnenauftritte bisher, oder?
Absolut, absolut, ja. Auf jeden Fall. Ich stand mal als Jugendlicher bei so einem Jugendprojekt vor ein paar Leuten. Da habe ich zwar auch gerappt, aber da war ich ein kleiner Mensch und das ist nicht zu vergleichen mit seiner eigenen Musik und jetzt Jahre später lange Musik machen, auf einmal so eine Belohnung zu bekommen und so viel mit so vielen Leuten, ja, die Musik gemeinsam zu hören, ist unfassbar, ist schon unfassbar krass.
Ja, für mich war es was auch eine, oder ist es einfach eine sehr spezielle Situation, weil ich jetzt einfach nach Jahren, wo ich eigentlich immer nur mit der Gruppe unterwegs war und auch meine 2016er Solo-Tour war trotzdem mit den Jungs, also es war immer irgendwie auf Rücken der Gruppe. Und die letzten 3 Jahre habe ich ja super, super viel Musik alleine gemacht und bin da auch irgendwie gewachsen und habe auch meine Musik irgendwie in andere Bahnen gebracht, zusammen mit Ika. Und ja, es ist irgendwie das ist total überwältigend für mich gewesen, da jetzt irgendwie die Konzerte zu spielen und zu merken, wie die neue Musik ankommt bei den Leuten und trotzdem aber irgendwie die gleichen Leute zu sehen wie auf Raw Fiction Tour, aber trotzdem nochmal neue Leute dazu, andere Leute, es ist eine ganz andere Stimmung irgendwie. Und ja, ich habe erstmal ein paar Tage gebraucht auf jeden Fall, um so die ersten 4 Konzerte so ein bisschen zu verdauen. Jetzt gehe ich ins nächste Tourwochenende und denke mir so, ja, die anderen Städte müssen jetzt schon nachziehen auch, aber ich bin ganz, ganz optimistisch eigentlich, weil jetzt kommen noch mal ein paar größere Städte und es läuft ja auch alles gut, es ist auch ausverkauft. Also von daher ist es irgendwie schön. Ich habe irgendwie, glaube ich, vor 2, 3 Jahren habe ich mit meinem Booker mal darüber gesprochen, wo wir hinwollen. Und jetzt ist es irgendwie auch genau auf dem Weg dahin. Aber nachdem der Start ja erstmal so ein bisschen, ja, wir spielen jetzt erstmal kleinere Clubs, war es ja plötzlich so, okay, alles Kleine haben wir irgendwie schnell ausverkauft und Zusatzshows gespielt. Und es fühlt sich trotzdem komisch an, dass es jetzt eingetroffen ist. Aber es fühlt sich immer komisch an, wenn irgendwie so ein Ziel eintrifft und man denkt so, ach so, ja, stimmt, hat geklappt.
Ja.
Hattet ihr bisher schon irgendeinen Lieblingsmoment so bei den vier Städten? Gab es irgendwas?
Schwer zu sagen. Jede Stadt hatte so ein bisschen ihre Vorzüge, weil auch die Locations krass unterschiedlich waren. Ich glaube, so vom Publikumsfaktor war für mich Hamburg ein Favorit, weil das war ein unfassbar kleiner Club und es tropfte von den Wänden und man hat so das Gefühl, man sieht jedem Menschen direkt in die Augen. Ja, und wenn wir darüber reden, dass ich halt noch nie vor so vielen Leuten stand, dann war für mich natürlich Dresden auch richtig krass, weil das waren richtig viele Leute. Ich weiß gerade nicht genau, wie viele, aber für meine Verhältnisse unfassbar viele. Ich konnte es nicht zählen.
Süß. Ja, für mich war, glaube ich, Hamburg war auf jeden Fall die überforderndste Show für mich, weil sie einfach sehr, sehr direkt und die Leute standen ja gefühlt wirklich nur eine Handbreit von dir weg und zwar klein und ja, die Leute waren so laut, dass ich einfach selber total oft rausgekommen bin irgendwie und verwirrt war. Und als ich dann so Videos davon geguckt habe, war ich richtig, ich war richtig überwältigt davon. Und ja, kann das irgendwie als intensivsten Moment, weil die ersten zwei Shows habe ich gespielt, aber man ist natürlich auch immer so ein bisschen angespannt, weil man denkt, okay, jetzt noch zwei Shows, noch drei Shows oder irgendwie, keine Ahnung. Und nach Hamburg bin ich echt ins Hotelzimmer und habe erstmal, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde geweint und war so irgendwie überfordert mit der ganzen Situation. Aber ja, so ab dem Zeitpunkt habe ich es mehr realisiert, weil ich es einfach so krass abgekriegt habe von den Leuten. Ja, ich glaube, es war tatsächlich Hamburg so ein bisschen, aber wie Ika gesagt hat, jede Show war was total Besonderes und was Schönes. Also wir hatten überhaupt keine schlechten Momente, sondern eigentlich nur schöne und noch schönere Momente.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich durfte ja auch in Dresden mir das mal anschauen, war auch davor jetzt noch auf keinem Konzert von dir oder Raw Fiction und ich war auch krass, ja, überwältigt von so dieser Fanbase, die du da auf jeden Fall auch hast und fand's auch heftig zu sehen, wie textsicher die Leute A waren und auch B mit was für einer, ja, Inbrust, die teilweise, ja genau, die teilweise auch so sehr heftige Songs und teilweise vielleicht auch sehr depressive und emotionale Songs mitgeschrien haben. Das fand ich krass. Macht dir das manchmal Angst? Also weißt du, was ich meine?
Klar. Also mir tut das immer leid, wenn ich sehe, wie intensiv die Leute das quasi mitfühlen können. Weil, also wenn man selber die Situation durch hat oder irgendwie drüber spricht und dann sieht man, wie viele Leute sich damit so identifizieren können, denkt man schon so, oh Mann, Alter, ihr tut mir ganz schön leid, weil ich habe irgendwie ein bisschen mehr Platz dazu, mein Leben aufzuräumen, aber irgendwie die Erfahrung oder ja, das Feedback der Leute zeigt, dass viele sich ganz schrecklich fühlen und ich habe, glaube ich, irgendwie zum letzten Album schon mal drüber gesprochen, ist so ein bisschen so ein kollektives Unwohlsein und was bei mir eine Sache ist, die ich sehr krass finde, ist, dass die Leute sich mitentwickelt haben, weil ich komme ja wirklich aus einer sehr rüden Ecke von Rap irgendwie und auch über die Jahre, das war ja schon auch krass, aber man sieht jetzt immer noch Leute, die irgendwie stellenweise seit 15, 16 Jahren dabei sind, aber trotzdem ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben und das finde ich ist eine sehr interessante Geschichte, dass die Leute nicht quasi auf diesem Schockmoment oder diesem Dollen nach außen hin hängen geblieben sind, sondern für die war es ähnlich wie für mich damals, als ich irgendwie die 12 entdeckt habe, war das für mich ein Ventil und da konnte ich irgendwas reinlegen und konnte was rausziehen, was mich aber jetzt nicht im Kopf irgendwie da gehalten hat, dass es nur um irgendwas ging, sondern es war einfach ja Geschmack oder Stil irgendwie auch. Und das ist total intensiv zu sehen, aber ich kriege ja seit vielen Jahren kriege ich schon echt krasse Rückmeldungen, weil ich aber einfach auch mit meiner Musik manchmal an Stellen gehe, wo kein Mensch oder kein Musiker so drüber redet irgendwie. Und nach Narben habe ich viele Geschichten mitgeteilt gekriegt, wo es um Kindesmissbrauch ging, weil es ja auf dem Album auch thematisch darum geht. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die es vielleicht auch ausmacht für viele Leute, dass sie da Themen haben, die sie beschäftigt, aber die sonst nicht unbedingt behandelt werden oder nicht so behandelt werden. Und ja, das ist schon irgendwie sehr einzigartig. Also ich kenne es auch, ich könnte keinen Künstler nennen oder keine Künstlerin nennen, die ähnlich ist wie ich, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Auf eurem neuen Album, mir fällt gerade ein, ich habe den Titel noch gar nicht genannt, Nervennahrung heißt das Ganze, was da nächste Woche rauskommt. ich habe da das Gefühl gehabt, dass es irgendwie alles so ein bisschen jetzt in eine positivere Richtung geht. Vielleicht liegt es auch an den Beats, einfach daran, dass sie sehr, sehr tanzbar sind. Aber jetzt auch trotzdem im Vergleich zum Neue Probleme-Album hatte ich das Gefühl, irgendwie geht's da jetzt, also mal ein, zwei Songs ausgeklammert, aber
wollte grad
geht
sagen.
Schon ein bisschen, ja, aber geht's so ein bisschen bergauf?
Also ich kann nur aus der Perspektive aus dem Studio sagen, dass Hauke sich schon Mühe gibt, nicht immer nur Musik zu machen, die ihn selber auch runterzieht, weil Hauke sich von seiner eigenen Musik auch immer sehr krass mitreißen lässt. Das heißt, macht Hauke sehr diepe Musik, ist er danach auch einfach richtig fertig im Studio. So, das ist nicht einfach nur mal so runtergerappt, sondern der durchlebt die Emotionen auf jeden Fall dann echt vom Mikrofon. Und ich habe in letzter öfter erlebt, dass Hauke sich selber vorgenommen hat, Musik zu machen, die nicht ganz so schwer ist. Ob es dann immer klappt, ist die Frage. Wir haben trotzdem einen Song, der das Thema Suizid behandelt auf dem Album, auch wenn das Gewand von dem Song vielleicht ein bisschen anders ist, als man es gewöhnt ist, ist es trotzdem meiner Meinung nach ein dunkle Themen. Ganz weg davon kommt er halt nicht. Das war jetzt meine Seite.
Ja, für mich war es mit Neue Probleme ja auch schon so ein bisschen eine Aufgabe, dass ich mir gewünscht habe, dass ich irgendwie positivere Musik mache, weil ich selber auch mich besser gefühlt habe als zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel das Leben danach gemacht habe. Und meine Freundin ist auch sehr hinterher, dass sie sagt, oh, mach nicht so die ganze Zeit nur so traurige Musik. Und dann bin ich natürlich auch so, ja, möchte ich auch. Und eine Zeit lang habe ich mich da ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich irgendwie die Worte für positivere Songs finde. Bin aber irgendwie darüber dahin gekommen, dass die Songs schon irgendwie diese Stressoren oder Sachen behandeln, die einen runterziehen, aber vielleicht eher dann am Ende nochmal sagen, ja, morgen könnte es besser sein, so, anstatt nur zu sagen, so Gott, ich will nur sterben. Und das war die letzten Jahre halt ziemlich doll und von daher habe ich versucht, ein bisschen positiver zu werden. Ganz kriege ich es aus mir nicht raus. Also ich habe bisher noch keinen komplett positiven Song geschrieben, glaube ich. Aber das ist immer noch eine Aufgabe für die Zukunft und das wird auch irgendwann zu mir kommen.
Ja, für so Motivationssongs kannst du ja mal bei Kontra K oder so nachfragen, wie das dann funktioniert. So. Aber ich finde, es kann ja trotzdem auch was Positives sein, wenn man über Probleme redet. Also das, ja. Auch das, was ich jetzt bei dir in der Entwicklung schon so gesehen habe. Ich habe mir ja jetzt auch zur Vorbereitung alles angehört, die letzten zwei Tage.
Das ist eine Aufgabe. Das hast du in zwei Tagen geschafft.
Ja, aber ich habe auch, es lief eigentlich nichts anderes die letzten zwei Tage. Also meine WG hatte eine Dauerbeschallung von Chris Leff.
Da hast du aber viel vor dir. Ich würde gerne wissen, wie viel du geschafft hast, weil meine Diskografie ist ja echt fast unendlich. Also das richtig nachzuvollziehen. Auf Wikipedia gibt's die Liste, aber wenn man das mal zusammenrechnet, das müssen, keine Ahnung, 30 Projekte sein oder so.
Ich habe es auf jeden Fall auf die Spotify-Sachen begrenzt, was ich da bei dir gefunden habe.
Das ist schon mal gut, also, weil das heißt, du das Früheste, was da ist, ist Crystal Crack Kannibalismus mit Klaus von 2008. Und dann ist die nächste Sache eigentlich von 2012. Und das geht schon, aber da sind ja sechs bis, ja, also theoretisch sind da die ersten 6 Jahre Karriere sind nicht auf Spotify.
Ja, ich muss dann doch ein bisschen eingrenzen, weil ich dachte so.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, das aus heutzutage die ganz alten Sachen nochmal nachzuhören. Da muss man schon auch wissen oder in der Zeit, man muss dabei gewesen sein, glaube ich. Das ist ähnlich wie so Drawn Together nochmal gucken. Also heutzutage denkt man auch so, ach du Scheiße. Und früher war das halt eher so der reguläre Humor und von daher nicht so schlimm, wenn du die Sachen vor 2012 noch nicht gehört hast.
ist glaube ich auch okay. Aber was mir dann halt auch aufgefallen ist, und ich glaube, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, du hast ja bisher schon immer sehr viel Horrorcore gemacht und jetzt bei den letzten Projekten war das ja schon eigentlich gar nicht mehr so das Thema. Ist das ein Kapitel, was du sagst, ist jetzt auch abgelegt, ist durchgespielt?
Also ich neige dazu, dass wenn ich etwas viel gemacht habe, dass ich irgendwann sage, ich will damit jetzt aufhören oder ich will mich verändern. Und für mich war Narben der Punkt, wo ich gesagt habe, dieses straighte Horrorgeschichten erzählen, Rap, das habe ich jetzt einmal so durchgemacht, wie ich dachte, dass es gut ist, aber es ist auch natürlich gekommen und sowas nochmal zu reproduzieren, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und war dann sehr lange Zeit, habe ich einfach wieder so, ja, so Shock-Value-Punchline-Rap für mich wieder entdeckt, weil es einfach auch wieder so ein bisschen diese kindliche Freude über diesen Rap, den man früher gehört hat, wieder geweckt hat. Und Panzerband war dann ja so ein bisschen der Übergang von diesem Punchline-Rap zu etwas düsteren Themen vielleicht auch. Und musste ich mich selber auch so ein bisschen zuordnen, weil mein Leben sich so krass verändert hat und habe dann so nachgedacht, wer bin ich denn eigentlich und was habe ich bisher gemacht und keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass ich das jetzt, das hatte keine, die künstlerische Perspektive hat irgendwie auch gefehlt, weil ich habe schon alles gesagt und ich habe wirklich, ich war der Typ im Raum, wo alle gesagt haben, ha, witzig, dass du sagst so. Aber am Ende des Tages habe ich da einfach, ich habe schon alles gesagt. Ich habe meine eigene Mutter gefickt und da dachte ich so, entweder wiederhole ich mich jetzt und ich weiß auch nicht, ob es mich glücklich macht und hatte auch gar nicht mehr den Kopf und Nerv dafür. Mit das Leben danach habe ich wieder ein bisschen mehr in die Richtung gemacht, aber war dann auch ein bisschen mehr überfordert mit meinem Leben, als dass ich so wirklich konzeptionell weiterdenken könnte. Und dazu war dann irgendwie das ganze Album so düster, dass ich da nicht mehr was draufschreiben musste irgendwie, weil es ist einem schon ins Gesicht gesprungen, wenn man das Cover gesehen hat, was da los war. Mhm. Ich hab einfach keine Ideen mehr in die Richtung. Wenn ich jetzt Beats höre und dann denke ich an andere Themen oder dann rede ich über andere Themen, als dass ich jetzt wieder klassisch jetzt irgendwie so ein Stalking, ich verfolge dich Song mache. Das fühle ich gerade einfach nicht und mir fehlen, wie gesagt, auch die Ideen dazu und ich würde mich dann irgendwie blöd fühlen, wenn ich irgendwas sage, wenn ich es nicht fühle, jetzt nur um irgendwie was zu bedienen, weil ich denke, so Leute wollen das wieder. Aber ich bin dann ja auch immer sehr transparent. Die Leute sehen ja, ich mache Musik und was aus mir rauskommt, kommt aus mir raus. Und ich habe irgendwie gelernt, dass das der Weg ist, dass es für Leute vollkommen okay ist, was für Musik du machst. Wenn sie sehen, okay, der Typ sitzt da und hat Spaß und was aus ihm rauskommt, ist irgendwie, trifft ja trotzdem zu. Keine Ahnung.
Mhm. Ja.
Jetzt euer neues Album ist ja auch soundtechnisch, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit solchen Sachen vergleicht, schon ganz anders, auf jeden Fall sehr viel tanzbarer. Kriegst du dann trotzdem irgendwie Feedback oder bekommt ihr Feedback von Fans, die jetzt sagen so, oh, ich will lieber irgendwie so den harten Scheiß haben?
Natürlich. Okay, ja. Du darfst dazu gerne deine Takte erzählen, aber das ist auf jeden Fall, ist doch klar.
Ja, ab und jeder zu. Artist. Ab und zu, aber tatsächlich, ich find's jetzt nicht schlimm. Und wenn jemand mal sagt, so, ich wünsche mir irgendwie die härteren Sachen, dann kann ich ja nur sagen, so, ja, entweder hör halt die älteren Sachen. Ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, 600 Songs in meinem Leben gemacht. Und davon waren bestimmt 450 Songs, die einfach nur hart in die Fresse waren. Und dann, du hast ja genug nachzuhören. Und theoretisch kommt ja immer auch, ich finde, bei mir hält sich die Waage und ich finde auch gar nicht, dass das unbedingt jetzt, dass der, es kommt ja auch immer drauf an, was sieht man denn als Härtegrad und irgendwie, wenn man mit Leuten sich unterhält, dann kommt man auch immer auf die erstaunlichsten Ergebnisse, wenn sie dir sagen, mach mal wieder so einen Song wie, keine Ahnung, Blutlinie und man denkt so, hä, der ist doch genau das gleiche Thema wie neue Probleme und Krankenkasse, ja, nur ja. 10 Jahre später aus einer anderen Perspektive quasi und ja, ich habe gelernt, Leute, die Musik hören, die dürfen mir gerne ihre Meinung sagen und ich frage sie auch zu Sachen, wenn es darum geht, irgendwie, worauf hättet ihr denn Bock, wenn es irgendwie in eine Box kommt oder so, weil das ist ja wirklich eine Sache, die können sie, das sollte nicht an denen vorbeigehen. Das sollte schon eine Sache sein, die den Leuten gefällt. Und da höre ich auch gern darauf, was die Leute, ja, was den Leuten gefällt. Aber was Musik machen angeht, bin ich einfach nur bei mir. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann sage ich halt so, ja, okay, hast halt genug nachzuhören. Und da kommen ja auch genug Projekte, die so unterschiedlich sind. Ich glaube, seit einem halben Jahr bringe ich fast wöchentlich Songs raus. Also ich habe letztens noch drüber nachgedacht, wenn jetzt Ende März die Tour vorbei ist, dann habe ich irgendwie 2 Alben, 3 Alben und eine EP und 2 Touren gefahren und ich habe fast gefühlt irgendwie jede Woche einen neuen Song rausgebracht. Ich habe nicht das Gefühl, die Leute kriegen so viel unterschiedlichen Kram. Dann kriegen sie mal Slytherin, dann kriegen sie aber auch Sachen, wo ich mich darüber freue, dass Ika mehr Einfluss reingesteckt hat in irgendwie in die Unterlagen zum Beispiel. Weil für uns war es auch, als wir gedacht haben, okay, das Projekt ist jetzt einfach ein Projekt. Wir hatten erst auch nur 4 oder 5 Songs eigentlich und haben uns nochmal getroffen und halt 3 nochmal gemacht, weil wir Spaß daran hatten und es dann halt drauf gepasst hat. Aber ja, ich bin saufroh. Ika ist halt jemand, der am besten ist, wenn man ihn einfach machen lässt. Und ich setze mich einfach in den Raum und sage, ja, ich schreibe dann darauf einen Song, was du machst meistens. Oder ich komme mit einer Idee oder irgendwas an. Aber ja, es ist immer ein Zusammenspiel.
Ich wollte noch kurz abschließend zu deiner ursprünglichen Frage sagen. Ich glaube, es gibt bei keinem Artist, der über 10 Jahre lang Musik macht, bei jedem Artist, der über 10 Jahre Musik macht, so rum, gibt es Menschen, die sagen, mach doch mal wie früher. Und ich glaube, das bleibt nie aus, weil man natürlich immer irgendwie Musik romantisiert, mit der man den Artist kennengelernt hat oder mit der man groß geworden ist oder whatever.
Aber was ich finde wirklich, weil ich mache ja wirklich ganz krass unterschiedliche Musik. Weil irgendwie, und die Leute akzeptieren halt auch, aber einfach krass beides. Und das finde ich halt so wild, weil ich meine, zwischen Hassmaske 2020 und Neue Probleme 2022, dazwischen liegen echt Welten. Also das fühlt sich zwar immer noch vertraut und ähnlich an, weil die Energie da ist, die Themen sind ähnlich, aber irgendwie so ein Song wie Wachsein oder irgendwie, das sind Sachen, da musste ich mich rantasten, dass ich selber auch gucke, wie mache ich das oder ich musste Lust darauf haben. Und ich finde, ich traue mich oder habe mich da eine Zeit lang viel getraut. Mittlerweile ist es nicht mehr, weil die Leute einfach ein anderes Bild, glaube ich, auch von mir haben, weil die wenigsten, die mich jetzt kennenlernen, die denken jetzt wirklich noch so an die krassen Horrorcore oder, keine Ahnung, grenzüberschreitenden oder Fiction 2007-08 Sachen, sondern da hat irgendwie ein Umdenken stattgefunden, was ich total schön finde. Und dafür, dass ich irgendwie mal der asozialste Sprücheklopfer Deutschlands war gefühlt und dann auf der anderen Seite irgendwie mich so runterstrippe und sage, hier, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, so sieht's in mir persönlich aus und ich breche ganz krass mit der Kunstfigur oder auch mit den Themen, die mich erfolgreich machen vielleicht auch. Und dafür muss ich sagen, kriege ich wenig Negativfeedback. Wirklich wenig.
Ja, du hast gerade ja schon gesagt, dass du einen ultra hohen Output hast. Und wie gesagt, sieht man ja auch einfach an deiner Diskografie. Und ich habe auch das Gefühl, bei Ika kommt auch jeden Freitag irgendwie 3 Releases, wo er irgendwie krank die Finger im Spiel hatte. Also ja, ihr seid ja wirklich gefühlt nur am Musik machen die ganze Zeit. Habt ihr manchmal davor Angst, dass Musik zu so einem, ja, wie so ein Verpflichtung wird, dass es sich also anfühlt wie so ein Bürojob?
Dazu kann ich vielleicht mal was direkt sagen, weil ich mache das ja jetzt hier gerade quasi so richtig beruflich, nochmal anders als ein Hauke, der das ja auch hauptsächlich macht, aber ich habe ja jeden Tag andere Artists hier, ich habe ein Tagesgeschäft im Studio, ich bin 6 Tage die Woche eigentlich hier und mache jeden Tag mindestens einen Song, dann ist ja klar, dass da auch irgendwie jeden Freitag mindestens ein Song rauskommt, sonst würde die Rechnung ja gar nicht aufgehen mäßig. Und ich musste natürlich auch dagegen kämpfen, dass es so ein Automatismus wird, den man einfach abspult. Aber ich sag ehrlich, das ist einfach so eine Art Übungssache und diese Fähigkeit, dass man oder diese Angewohnheit, dass man sich selber immer begeistern möchte. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man nicht versucht, okay, das ist ein safes Ding gewesen, das mache ich jetzt einfach 10-mal, dann langweilt man sich ja ziemlich schnell. Ich glaube, sowohl Hauke als auch ich sind beide Leute, die ja sich selber immer wieder überraschen wollen und einfach irgendwie Bock haben, immer was Neues auszuprobieren. Und dadurch bleibt es einfach auch lange spannend und wird halt nicht so ein automatisches Ding, sondern ja, bleibt irgendwie organisch. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man mal einen Song macht, wo man das Gefühl hat, ah, hier habe ich irgendwie ein bisschen Automatismen abgespielt oder was gesagt, was es schon mal gab, was ich schon mal gesagt habe. Aber das gehört, glaube ich, zum Musikmachen dazu. Und dafür macht man danach wieder was, was einen mega begeistert.
Ja, also ich glaube, Freude spielt eine große Rolle und ich kann nur für mich sprechen, aber ich sehe das auch absolut bei Ika, weil ich auch selten jemanden getroffen habe, der da ähnlich tickt wie ich. Wir haben einfach an wenig Dingen so viel Spaß wie an Musik machen und mir sagen auch häufig Leute, ja, okay, du musst mal chillen und dich rausnehmen und Ruhe haben. Aber bei mir ist das Ding, wenn ich zu Hause sitze und sage so, oh, ich habe jetzt irgendwie nach der Tour, komme ich nach Hause. Und dann sitze ich am ersten Tag morgens schon wieder um 10 da und freue mich darüber, dass ich irgendwie an Ableton sitzen kann und irgendwelche Beats Same. Machen kann.
Same.
Und ich kann aus meiner Sicht sagen, seitdem ich Ika kenne, hat Musik machen nie mehr Spaß gemacht. Und für mich ist auch die Situation, dass dadurch, dass ich es schon so lange gemacht habe und als ich dann wirklich in die Selbstständigkeit mit Musik gegangen bin, konnte ich schon auf so einen großen Katalog zurückgreifen, dass es alles nicht so war, okay, das Wachstum war, also es war nie so, dass ich musste jetzt nie irgendwelchen Vorschüssen gerecht werden, die irgendwie unerreichbar wären oder ich werde halt täglich oder quasi monatlich mit Musik bezahlt und das ist eine andere Situation, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, halt einmal viel Geld kriegst und dann viel hinterherläufst und so und von daher bin ich immer so, ich habe gelernt in meinem Leben, dass Musik mich am meisten dahin bringt oder am meisten weiterbringt, wenn ich irgendwie darauf achte, dass ich am meisten Spaß mit Musik habe und nicht darüber nachdenke oder nicht erst den Marketinggedanken habe und dann Musik für den Marketinggedanken mache oder so, sondern bleibt da sehr viel bei mir. Und ja, es hat nie mehr Spaß gemacht. Aber natürlich habe ich, wenn ich Ika sehe, ich frage ihn auch gefühlt jedes Mal, wenn wir uns sehen, frage ich so, wie geht's dir? Fühlst du dich ausgebrannt und so? Weil ich selber auch, ich sehe ihn jeden Tag im Studio und ich weiß, wie er im Studio ist. Ich bin da manchmal so für 2, 3, 4 Tage, aber er geht dann ja den nächsten Tag wieder oder kommt noch abends jemand und was weiß ich. Und also ich glaube, ich kenne keine Person, doch, es gibt vielleicht Blog oder so, aber ja, Blog auf jeden Fall. Aber Ika und ist wirklich krank. Also das ist wirklich krank. Der macht jeden Tag 1 bis 5 Songs. Das ist Wahnsinn.
Dankeschön. Ja, ich habe mich das nämlich. Sorry.
Nee, weil Ika sagt Dankeschön, aber das ist nur eine Beobachtung, Alter. Das ist jetzt kein Kompliment, sondern das ist wirklich einfach nur beeindruckend, weil du auch immer. Er ist immer so mit Herz bei der Sache, weißt du? Ich sag das immer wieder. Wir alle, die bei Ika sind und mit ihm aufnehmen und mit ihm Musik machen, wir profitieren so krass davon, dass er sich nicht bei seiner Musik machen langweilen möchte, sondern immer irgendwie was Besonderes machen möchte. Und wir alle profitieren ganz krass davon, dass er einfach mit im Raum ist, produziert, mal eine Idee hat, wenn man nicht weiterkommt oder mal eine Bestätigung gibt. Und ja, wenn Ika zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Dann gibt's gar kein großes Nachfragen mehr. Außer ich bin wirklich so, ah, nee, das kann ich besser. Aber ansonsten bin ich so, ah, nee, das gefällt dir gut.
Ich weiß immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn Hauke mich so mit Lob überschüttet, aber es bedeutet mir natürlich voll viel, dass, ja. Keine Ahnung, ich einfach machen kann, was Spaß macht und das wird so angenommen. Das ist Wahnsinn.
Ich muss auch sagen, das ist sehr süß hier. Ich hatte mich das nur so ein bisschen gefragt, auch wegen eurer ersten Single, die jetzt rausgekommen ist, zu dem Album Ameisenhaufen. Und das beschreibt ja so ein bisschen eigentlich so einen klassischen 9-to-5-Job und ich habe mich gefragt, wie ihr, könnt ihr damit überhaupt noch relaten, so, wenn ihr euer Leben als Stars hier so führt? Also, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber.
Ja, Hauke zuerst.
Also, bei mir ist das Ding, ich habe einfach 10, 11 Jahre einfach ganz regulär gearbeitet und ich kenne das Leben im Ameisenhaufen auf jeden Fall viel zu gut. Und mir hat das ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich, ich bin auch noch Musiker und auch noch sehr irgendwie. Keine Ahnung, früher habe ich immer gesagt von mir, ich habe Biss, eine Zeit lang war ich verbissen und ich mache einfach viel für meine Musik und bin da einfach sehr hinterher. Jetzt habe ich schon fast vergessen, worum ging's?
Sorry. Ob wir noch mit einem 9-to-5-Job relaten.
Ach so, genau. Ja, natürlich. Und ich sehe vor allen Dingen auch, also jetzt, wo ich nicht mehr in diesem 9-to-5-Arbeiten drin bin, sehe ich einfach, was es bei anderen Menschen macht und darüber habe ich zum Beispiel viel nachgedacht. Gerade zu der Zeit, als wir Ameisenhaufen gemacht haben, da ging es viel darum. Für mich war das Leben danach war so der Breakdown und das neue Probleme war eigentlich so ein bisschen die Erklärung dazu. Wo sind die, ohne anklagend zu sein, sondern zu sagen, so wo hat das Leben dich überfahren oder so. Und ich denke, das Thermobecher geht ja auch darum, quasi dieses sich in seinem Job unglücklich fühlen. Und das ist ein großes Thema, weil man verbringt auf der Arbeit einfach so viel Zeit. Und wenn man mal so ein bisschen einen Schritt daraus zurücktritt, aber einfach genau weiß, wie es ist, dann merkt man das. Und das ist auch einfach ja krass zu sehen, was Arbeit mit Menschen macht. Und
absolut. Ja. Bei mir ist es auch immer schon so ein präsentes Thema gewesen, aber nämlich genau nicht, weil ich war nie in dem 9-to-5-Ding drin, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon direkt nach der Schule quasi mir vorgenommen, ich will auf gar keinen Fall im Ameisenhaufen landen. Aber es ist auf jeden Fall deswegen vielleicht umso mehr eine Beobachtung, dass ich sehe, wie es meinem engsten Umfeld schlecht geht, weil sie 40 Stunden die Woche für etwas arbeiten, was sie nicht glücklich macht. Weil das ist nämlich der große Unterschied. Ich finde, es geht nicht darum, dass irgendwie Arbeiten schlecht ist. Ich arbeite ja deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Aber ich mache es halt für etwas, was mir einfach unfassbar viel Spaß macht und was sich gut anfühlt. Und ich glaube, alles andere macht langfristig Magengeschwüre. Und ich weiß nicht, das ist so eine Beobachtung, die mich schon irgendwie lange umtreibt. Und ich glaube, deswegen kommen solche Songs auch öfter mal aus uns raus.
Na, das, ich finde, für mich war immer, ich muss arbeiten gehen, damit ich das, was ich liebe, machen kann. Und das ist Musik. Und mit Musik habe ich nie irgendwie Geld machen im Sinn gehabt, weil die Musik immer so weit draußen war, dass es irgendwie viel zu weit weg ist, als dass ich dachte, okay, ich werde jetzt mal von Musik leben, sondern es war immer so, ich will arbeiten, damit ich Musik machen kann, wie ich Bock habe und dass da kein, nicht denken muss, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie den nächsten viralen Hit landen oder irgendwie. Und aber was ich so krass finde, ist halt einfach diese Machtlosigkeit, wenn man in einem Job steckt und wie viele Leute sich auch dem irgendwie ergeben, dass sie unglücklich sind in ihrem Leben wegen dem Job. Und das ist einfach krass, weil du hast ja irgendwie, für mich war es immer so, auf der normalen Arbeit war ich ja gefühlt auch nur so ein kleines Zahnrädchen. Und das war für mich auf der einen Seite schön, weil es mich aus der Verantwortung genommen hat, die ich bei der Musik immer krass tragen musste. Aber auf der anderen Seite war es echt schwierig für mich, wenn ich irgendwie Konflikte mit Kollegen oder Kolleginnen hatte, da dann nicht irgendwie auch mit einer Endgültigkeit, die ich jetzt zum Beispiel in der Musik haben würde oder mit einem Klartext, wo ich für meine Firma, für mein Business irgendwie mit Leuten reden würde, konnte ich auf der Arbeit dann nicht tun, weil dann steckt da halt irgendwie, keine Ahnung, hast du Probleme mit einem 50-Jährigen und das bringt dich gefühlt an den Rand des Wahnsinns und du denkst darüber nach, irgendwie, keine Ahnung, Reifen abzustechen oder so. Und was ja total krank ist, aber bin der done that, so. Ja, ich kann jedenfalls noch damit relaten, weil ich einfach auch noch mit den Nachwirkungen von dieser ganzen Scheiße irgendwie.
Mann, und ob man jetzt ein Künstler ist oder nicht, man kommt doch aus diesem Kapitalismus, auch wenn das so ein langweiliges Wort ist, Ding einfach auch nicht raus. Wir sind ja alle in einer Welt, in der wir arbeiten müssen in irgendeiner Form, ob man jetzt dabei irgendwie Kunst macht oder nicht. Ich meine, das Leben als Künstler ist auch übelst geprägt von Existenzängsten und, keine Ahnung, Selbstständigkeit nie so geil, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil viel Verantwortung, viel Druck. Entschuldigung,
Ich fall jedes Jahr wieder irgendwie gefühlt auf den Arsch. Weil ich einfach, ich bin kein Geschäftsmann, aber ich mache unser Label seit irgendwie 2006 und ich habe das nicht gelernt. Und immer, wenn mir jemand auf die Finger geklopft hat, habe ich gefragt, wie geht's besser? Dann haben sie es mir gesagt, dann habe ich es in Zukunft so gemacht. Aber ich habe keine Ahnung davon und ich bin nicht gut in so, ja, Übersicht behalten und so ein Kram. Und das ist auch eine Sache, die ich für dieses Jahr vielleicht oder mir vorgenommen habe. Das muss ich halt bessern, weil die Leute würden echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die sehen, wie ich eigentlich mein Label, mein erfolgreiches Musiklabel, was, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 10 Top 10 Alben hervorgebracht hat, wie da meine Struktur ist. Also das ist halt echt Wahnsinn.
Das glaube ich, ja. Noch eine Frage an dich, Ika. Du hast ja, also wir haben ja schon drüber geredet, du hast sehr viel produzierst sehr viel für Leute oder machst halt Mixing, Mastering. Und das ist ja teilweise auch komplett unterschiedliche Sounds. Ja. Gibt es irgendwie auch Aufträge, die du ablehnst, so vom Sound her? Oder sagst du so, okay, egal, alles eine Herausforderung für dich?
Also das bespreche ich natürlich. Also ja, es gibt Sachen, die ich ablehne, zum einen wegen des Inhalts oder wegen der Person, die dahinter steht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die vielleicht nicht ganz mit mir auf einer Wellenlänge sind, aber natürlich auch erst jetzt, seitdem es funktioniert, seitdem ich genug Anfragen habe, dass ich mir auch leisten kann, mal jemanden abzulehnen, aber grundsätzlich, Sounds sind für mich immer eine Herausforderung. Ich habe rein theoretisch auf alles Lust. Es könnte auch jemand mit einem Polka-Album zu mir kommen und ich könnte es cool finden. Aber ich bespreche das dann vorher mit dem Artist und frage, hey, ist es okay für dich, wenn wir da unseren eigenen Twist reinbringen? Weil wenn du ein Punk-Album machen möchtest, aber genau den Punk-Sound haben möchtest, wie das Punk-Bands haben, dann geh zu einem Produzenten, der nur Punk macht, dann kriegst du auch genau den Sound. Wenn du mit mir Musik machst, wird das immer ein bisschen nach mir klingen und immer ein bisschen Mix aus der Musik, die wir halt alle cool finden. Also dann meine ich alle, die am Projekt beteiligt sind. ja, weiß ich nicht. Ich lehne nichts ab, aber ich bespreche das natürlich richtig mit den Artists und überlege mir das natürlich auch. Aber grundsätzlich, ja, habe ich Lust auf alles. Kommt zu mir, Leute. Lass uns ein Dubstep-Album mit Schlager-Einfluss machen.
Ich kann wirklich die ganze Zeit nur mit dem Kopf schütteln, weil ich es wirklich einfach so beeindruckend finde, weil Ika kann wirklich alles. Und das ist so, es ist wirklich, und der wird immer nur besser. Das ist so erstaunlich. Also jetzt in letzter Zeit sind noch mal ein paar Leute irgendwie so in den Kreis quasi gekommen. Die Leute, die mit im Raum sind manchmal, so ein Bocke oder so, die arbeiten am neuen
Shoutout Bockmist, bester Mensch.
Shoutout an Johnny Bockmist, Alter, Legende, Legende. Aber die arbeiten zum Beispiel am neuen Tar-Album mit Bockmist, haben Ika jetzt gerade, was so Punk-Sound angeht, noch mal voll nach vorne gebracht und noch mal neue Sachen kennenlernen lassen und irgendwie.
Und deswegen kam ich übrigens auch gerade drauf, weil ich ja gerade ein Punk-Album mäßig mache mit Taha. Und das wird aber halt nicht klingen wie ein typisches Punk-Album, sondern halt ein bisschen anders. Und eine Mischung aus Punk-Album und unseren eigenen kleinen Noten.
Und dann hat man irgendwie noch so ein Stockmann-Projekt und dann hat man, also es gibt so viele Leute oder so viele Künstlerinnen auch, die, wo Ika auch einfach seinen, ja, also man muss ja sagen, meine letzten 3 Jahre waren eigentlich sehr Ika geprägt und Crystal F ist theoretisch, muss man echt sagen, sind Ika und ich mittlerweile fast schon. Und das ist echt krass. Das ist total krass, wie viel unterschiedliche Soundbilder er abliefern kann, wie viele Genres er abdeckt, wie viel er weiß über Musik. Das ist wirklich, Mann,
wenn
Mann,
ihr sehen könntet, wie rot ich bin.
Kleine Maus. Ja,
ein ganzer Podcast, wo Hauke nur erzählt, wie cool er mich findet. Das ist irgendwie mir ein bisschen unangenehm. Können wir jetzt über andere Sachen reden?
Nee, ja, wir müssen einmal noch kurz, weil ich glaube, vielleicht wissen die Leute jetzt auch gar nicht, dass die hier denken, wir machen nur Producer-Rapper-Interviews, sondern ich möchte an der Stelle auch nochmal klarstellen, dass Ika auch rappen kann. Das kommt noch oben drauf, ja.
Absolut.
So, falls das die Leute bisher noch nicht gecheckt haben. Und ja, wie geht's dir damit eigentlich? Macht dir Rappen oder Produzieren mehr Spaß? Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine doofe Frage, aber.
Ja, aber das werde ich echt oft gefragt, muss ich sagen.
Ja,
viele Leute fragen mich auch so, ob ich das blöd finde jetzt, dass ich nicht mehr rappe mäßig. Also das wurde mich in der Vergangenheit öfter gefragt, weil ich längere Zeit nichts rausgebracht habe. Und ich muss sagen, ja, mein Fokus hat sich verschoben. Produzieren macht mir in dem Sinne mehr Spaß, als dass ich einfach damit erstens Geld verdiene und zweitens, ja, das ist einfach so ein bisschen mit weniger Druck verbunden ist. Also dadurch, dass es nicht mein Projekt ist, sondern man das Hand in Hand macht, es gehören zwei Köpfe dazu, fühlt sich es ganz anders an, als dass, ja, ich bin dann jemand, ich baue dann den Beat selber, ich mixe selber, ich master selber und deswegen habe ich ewig keine Solo-Musik rausgebracht. Ja, aber mir geht es eigentlich super damit, momentan so viel zu produzieren. Es fühlt sich einfach an, das ist der Weg des leichtesten, des wenigsten Widerstands oder wie man das nennt. Und ja, fühlt sich gut an, alles cool. Ich mache die Musik, die mir Spaß macht. Ich mache Features, wenn ich Lust habe. Und immer, wenn ich mal den Druck bekomme, einen Song zu schreiben, dann mache ich das auch und dann werde ich den auch rausbringen. Aber war in letzter Zeit jetzt solo nicht so oft der Fall. Einfach, weil ich bin ausgelastet. Ich mache jeden Tag Mucke und das erfüllt mich voll und ganz gerade.
Ja, ich habe hier auf meinem schlauen Zettel noch so eine Notiz und die ist einfach nur Bushido weit im Fernsehen und so 6 Fragezeichen dahinter, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, ich war ja auf eurer Tour in Dresden und es hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Insider-Joke und ich habe ihn nicht gecheckt, weil ich war so, okay, was ist das für ein Song, wo kommt der her, warum kennen irgendwie die Hälfte der Leute den Text, was passiert hier gerade? Möchtet ihr mir das bitte einmal erklären an der Stelle?
Schön.
Ikar, red du mal bitte
okay,
weiter.
Okay, ja, Bushido weit im Fernsehen ist ein Song von der Band Hochstarter, die sich geformt hat um den schönen Johnny Bockmist, haben wir gerade schon gegrüßt, lieber bester Mann. Und das ist einfach ein Song, der uns, mich und Hauke, so doll begeistert hat im Studio, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen den jetzt sofort remixen. Und damit hat es angefangen. Dann haben wir den irgendwie aus Spaß aufgegriffen und irgendwie so, ja, so schnell für gut befunden, dass das ja ein riesiger Insider-Joke war quasi am Anfang. Und ich glaube, Hauke hat den ganz oft in seinen Streams gezeigt. Und immer, wenn er den Stream beendet, spielt er halt diesen Song. So, dass alle Leute, die halt in den Streams dabei sind und die, weiß ich nicht, Crystal F Ultras, die kennen den Song auf jeden Fall. Und ich glaube, dadurch, dass es auch so ein memorable Hook-Ding ist, dass das sofort ins Ohr geht, ist ja irgendwie auch, ja, spätestens wenn man zwei TikToks davon gesehen hat oder ein Instagram-Video, dann kann man den auch auswendig.
Denke ich auch. Ja, für mich war es halt so, dass ich dachte, meine Live-Show baue ich ein bisschen auf, wie ich auch sonst meine Instagram Livestreams mache, und zwar irgendwie halt Mucke hören und ein bisschen quatschen. Und am Ende hören wir Bushido weint im Fernsehen, wenn noch 1:40 Instagram-Livestream-Zeit ist. Und ja, deswegen, ich bin ja sehr schlecht darin, meine Musik geheim zu halten mittlerweile. Ne? Es gibt so ein paar Sachen.
Stimmt.
Da weiß ich, die halte ich noch so ein bisschen zurück. Das sind dann so Fiction-Sachen oder Trailmix oder so. Aber mit meiner Solo-Musik gehe ich ja so schlimm um. Ich mache einen Song mit Ika und dann geht der nach Hause und dann gehe ich live Instagram 10 Minuten, wenn der weg ist, und sage, Leute, ich habe einen Song gemacht, hier ist er. Der kommt vielleicht in einem Jahr raus. Das war bei Neue Probleme, war das echt krass, Alter. Dann haben mir Leute auch stellenweise geschrieben, darf ich den schon benutzen? Ich habe den aufgenommen aus dem Livestream. Und ich so, oh nee, ey, so ein Scheiß, Alter. Aber ja, ich bin sehr schlecht darin, Sachen geheim zu halten. Und Bushido weint im Fernsehen ist einfach, das bleibt so im Kopf. Ich habe mich so totgelacht, als ich den das erste Mal gehört habe. Bock ist so ein Genie, ey.
Ja, ich fand's, wie gesagt, auch sehr lustig. Aber ich habe den dann halt auf dem Album da gesehen, auch als letzten Song. Und war auch so, ah, okay, da ist dieser Song wieder, den ich da live gehört habe. Und dachte mir, ich muss jetzt mal nachfragen. Aber da hast du mich erwischt. Ich habe bis jetzt noch nie beim Stream bis zum Ende mir das angeschaut, tatsächlich. Hab da auch schon ein paar Mal reingeschaut. Und ich habe auch festgestellt, auch durch diese Streams, du erzählst ja schon auch relativ viel online. Also du gibst ja auch teilweise sehr private Einblicke, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Ist das was, weil du sagst, okay, ich rede sowieso in meiner Musik über viel Privates, dass du sagst, okay, scheiß drauf, kannst du das Internet auch noch haben?
Ich habe mich irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, Musik ist mein Leben. Und ich bin sehr, weiß ich nicht, nah an den Leuten, die meine Musik hören. Keine Ahnung, das ist so mein Weg, damit umzugehen, weil ich gelernt habe, irgendwie mich selbst zu akzeptieren mehr. Und ich das Gefühl habe, dass wenn ich den Leuten zeige, wer ich bin, und dann verstehen sie mich und können mich nachvollziehen vielleicht eher. Und dementsprechend lassen sie mir vielleicht auch mal eine Sache durchgehen, die sie anderen Leuten nicht durchgehen lassen würden, weil sie denken so, ach komm, das ist Hauke, weißt du, er lächelt jetzt wieder so doof und glitzert mit seinen blauen Augen. Und ja, keine Ahnung, irgendwann habe ich mal gesagt, dass der private Hauke tot ist. Ich sehe das auch so. Ich habe mich, also zu der Zeit, wo ich das Leben danach gemacht habe, habe ich mich quasi dazu entschieden, dass es kein Doppelleben mehr gibt. Das war vorher halt so, als ich Erzieher gemacht habe für 10 Jahre, war quasi Musik und Arbeit war immer so ein krasser Gegensatz, dass ich auch irgendwie jetzt rückwirkend gesehen, auch stellenweise, glaube ich, natürlich irgendwie dem netten, oder was heißt dem netten, aber dem normalen Arbeitsalltag und dem, was ich so meinen Tag über gemacht habe, ein bisschen gegensteuern musste mit einfach besonders dollen Sachen irgendwie. Jetzt, wo ich nicht mehr normal arbeiten gehe, versuche ich eher meine traurige Seite auszugleichen als meine nette Seite. Und ja, habe irgendwie das Gefühl, hab schon irgendwie so etwas in mir getötet, so blöd wie es klingt. Aber daraus bin ich eigentlich nur bewusster daraus hervorgegangen, dass ich dachte, ey, es ist gut, wenn man zu seinen Schwächen steht und wenn man offen damit umgeht, dann ist es, glaube ich, einfach nur ja ehrlicher, nachvollziehbarer. Und ich habe ich bin zu blöd, um mir Sachen auszudenken. Ich versuche auch nicht viel zu lügen in meinem Leben, weil ich gelernt habe, das ist irgendwie nicht wert, und ich bin auch zu schlecht, um mir Sachen zu merken, um zu merken, so, oh, da sollte ich das nicht sagen und so. Und dementsprechend, ach, ich habe immer das Gefühl, dass ich versuche, Social Media so zu halten, als wäre ich eine Privatperson. Mhm. Und bisher funktioniert es ganz gut. Keine Ahnung. Mhm. Ich versuche da einfach nicht mehr so eine Hürde zu haben, vielleicht.
Ja, was ich da auch festgestellt habe, so, ihr habt beide auf jeden Fall auch ein Problem mit Wasser trinken, ne? Also Hauke, bei dir ist gerade so eine Challenge. Und Ika, bei dir habe ich gesehen, du hast sogar eine ganze EP darüber. Wie läuft's so? Seid ihr hydrated? Perfekt.
Also, ja, es ist und bleibt ein Problem in meinem Leben. Ich trinke zu wenig, aber es hat sich die letzten Jahre krass verbessert. Spätestens, nachdem ich die EP rausgebracht habe, war das für mich so ein Daily Reminder und irgendwie so ein Inside-Joke mit mir selber, dass ich nicht vergessen darf, Wasser zu trinken. Und auch wenn es auf der EP mehr metaphorisch gemeint war, ist es ja immer noch ein Problem. Aber nicht ganz so krass wie Hauke, muss ich sagen. Ich bin im Studio derjenige, der Hauke daran erinnert, dass wir was trinken müssen.
Ja. Ika ist wirklich, also wenn wir auf Tour sind auch, ist meine Freundin so, Ika muss auf dich aufpassen. Und Ika ist derjenige, der mir dann Essen zurechtlegt für nach der Show und sagt, Hauke, du musst noch was essen. Und ich so, ja, danke schön. Danke, weil ich esse nicht, ich trinke nicht. Ich habe heute einen Tee getrunken. Ich muss wirklich jeden Tag einen Liter Wasser trinken, habe ich mit meiner Freundin gewettet. Als ich bei Ika im Studio war, habe ich es komplett vergessen. Heute habe ich schon 300 Milliliter Tee getrunken, ohne Zucker, das zählt rein. Ich habe noch 700 Milliliter vor mir bis 24 Uhr, das schaffe ich auch, aber ja, das ist ein absolutes Problem. Ich sage immer, H2 ohne mich. Das aus der Toilette? Ich bin so fürchterlich.
Also ich kenne das, ich habe mich diese Woche auch, die letzte Woche teilweise nur von Kaffee ernährt. Habe ich so 9 Tassen Kaffee getrunken und kein Wasser getrunken. Ja. Da musste ich ein bisschen dran denken dann, an euch beide da an der Stelle. Aber ja, genau, also wir sind jetzt hier auch schon so langsam am Ende. Aber ich wollte noch einmal zum Abschluss mit euch drüber reden, wie es denn jetzt so weitergeht. Hauke, du hast schon gesagt, da kommt auf jeden Fall noch was. Und Ika ist da auch dabei, so wie ich das gesehen habe.
Ika ist immer dabei. Ja, also dadurch, dass wir alles zusammen produzieren, meistens produziert er auch. Also ich arbeite ja jetzt mit John eigentlich zusammen und Ika produziert fast alles oder ich streue mal ein Beat rein. Von daher ist Ika eigentlich immer dabei. Ja, ich bringe jetzt im April nochmal ein paar Solo-Songs raus, die wir jetzt so die letzten Monate gemacht haben, wo ich denke, so, ich will die jetzt rausbringen, weil danach geht's eigentlich mit anderen Projekten im Fokus weiter. Aber ich fände es irgendwie schade, die jetzt ja hinten anzustellen, weil ich finde, das darf so weitergehen. Ich glaube, ich bin in meiner Release-Planung jetzt so knapp im Mai angelangt und ich habe, glaube ich, fast jede Woche. Also ich glaube, eine Woche nach dem Album mit Ika ist nichts, aber da überlege ich schon, ob ich mit meinem zweiten Spotify-Account quasi die erste Single droppe.
Schön, dass du es hier schon mal angekündigt hast, dass es einen zweiten Account geben wird. Das kannst du jetzt nämlich dann gleich so ausschneiden und dann kannst du das auf Instagram posten, damit die Leute schon mal Bescheid wissen.
Ja, perfekt. Stimmt. Ika hat mir den Namen gegeben. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber Ika sagt, ich soll ihn SS Hauke nennen und ich bin so, ja, ich glaube, SS Hauke ist cool. Da kommen dann halt so meine Küchensachen hin oder halt Sachen, die ich selber produziert habe, weil ich gelernt habe einfach, okay, bis ich zu Ika gehe und das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, so komm, lass uns das jetzt nochmal fertig machen. Da mache ich lieber 10 neue Sachen, die aus Ikas Kopf gekommen sind.
Das wird Haukes Spielwiese einfach.
Genau, aber ich fände es trotzdem zu schade, um irgendwie nicht doch nochmal eine Sache wie den Boris Blocksberg-Song oder so trotzdem zu droppen. Und genau, sehe das als Spielwiese. Ja, genau, dann kommen ein paar Solo-Songs und dann geht's wahrscheinlich auch schon bald mit Trail Mix 3 weiter. Vielleicht.
Da freue ich mich todes drauf.
Aber was ich hätte noch eine Frage an dich. Also an jetzt dich? Nicht an, ja, an Emma.
Ach so. So, ja, meine Internetverbindung war gerade kurz weg.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja, gerne.
Ja, und zwar, du hast ja das Konzert live gesehen und ja auch alle drei Gruppen quasi gesehen. Wie war denn das Konzerterlebnis für dich? Weil kurz, um es vorwegzunehmen, bei mir ist es so, ich wusste ja, wir haben uns viel Mühe gegeben für die Show. Ich wusste auch, okay, ich glaube, der Abend ist eigentlich, der ist schon speziell von der Musik, weil es so viel unterschiedliche Musik gibt und trotzdem am Ende irgendwie alle gemeinsam auf der Bühne sind. Und ich bin ja schlecht der Welt so richtig darüber, die Welt so richtig darüber informieren, was da passiert bei mir, sondern ich bin immer nur so, ja, bei uns ist halt super krass und das wird der beste Abend, den ihr musikalisch kennt, aber irgendwie muss man doch drin sein und dann auch noch Stockmann kennen und dann muss man irgendwie auch Psasa Ika und ich erwarte mal voll viel von den Leuten. Und in Dresden gab es auch so einen Artikel, der über den Abend geschrieben wurde, der sehr nett war und den ich auch meinen Eltern sogar geschickt habe und war so, ja, guckt mal, süß. So mache ich das jetzt. Ja, ich habe da so ein schweres Verhältnis, aber war dann so, ja, ich finde es total schön, dass die Leute mittlerweile halt die Musik mehr im Vordergrund haben, als jetzt nur so, ja, früher haben die jetzt Index-Alben gehabt und dass das gar nicht mehr der Talk ist. Und ja, gerade für dich, wenn du dich noch nicht so viel mit mir auseinandergesetzt hast damals, oder ja, jetzt hast du es ja, aber ja. Wie war das Konzerterlebnis für dich?
Ich fand es mega schön, also habe mich ja sowieso gefreut, dass ich da sein konnte und ich kannte tatsächlich, also ja, Psasa und Ika sowieso, Stockmann auch und ab dem Neue Probleme-Album eigentlich auch alle Sachen von dir, also nur die Sachen davor kannte ich noch nicht so sehr. Und ja, wie gesagt, es war auf jeden Fall krass. Also ich war stellenweise einfach ein bisschen überfordert, glaube ich. Auch mit manchen Themen und emotionalen Sachen waren Sachen dabei, wo ich nicht so ganz drauf vorbereitet war. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Und ich hatte das erste Mal seit langem, weil ich gehe auf viele Konzerte. Ich glaube, letztes Jahr war ich auf 20, 25 Konzerten oder so. Wow. Und ganz oft ist es dann ja nicht mehr so wie früher, dass man sich, man ist jetzt nicht mehr so hyped und ist einfach so schön und dann geht man heim und hat es eine Woche später wieder vergessen. Aber das war bei euch dann auf jeden Fall ganz anders. Ich hatte auch das erste Mal so seit langem wieder so eine richtige Post-Konzert-Depression, die da eingesetzt hat. Und hab mir deswegen auch gleich Tickets für Köln gekauft.
Oh, richtig.
Direkt.
Richtig schön.
Genau, aber ich fand's sehr, sehr schön. Und freue mich auf den weiteren Teil der Tour, wo ich dann auch wieder dabei
uns
bin.
Auch.
Genau. Ja.
Das ist doch mal ein sehr nettes Endwort über uns, was nicht von uns kommt. Aber das freut mich sehr zu hören, weil ich finde auch und ich bin sehr stolz darauf, auf die Show, die wir da zusammengestellt haben, aber kann auch absolut nachvollziehen, dass man da manchmal ein bisschen umgeworfen wird von, keine Ahnung, Krankenkasse zu Zwei-Zimmer-Küche-Club und so. Aber ja, ich bin auch sehr stolz auf die Show, deswegen freut mich.
Voll. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt in eurer busy Tagesplanung und genau, wir sehen uns bald.
Vielen, vielen Dank, ich freue mich.
Tschüss, checkt unser Album.
Tschüss.
Ciao.
Genau, checkt das Album. Backspin. Podcast.